Herzlich willkommen hier zur brandneuen Folge Donnerschock. Ja. Heute mit der fantastischen Milene.
Perfekt.
Perfekt. Kron, schön, dass du da bist. Hier ist dein Applaus.
Danke.
Donnerschock. Das war sehr effektiv.
Ja. Schieß. Die Crowd, die dann übertreiben.
Ja,
jetzt
die
ist
gehen
aber mal
ab.
Schluss.
Ja.
Jetzt ist auch mal Schluss.
Ja, danke, ja. Jan. Ich finde es voll schön, dich wieder zu sehen.
Ja, ich finde es auch schön, dich wieder zu sehen. Es war ja ein bisschen random irgendwie. Wir haben uns vor 3 Jahren mal auf einer dubiosen Karnevalsparty kennengelernt. Haben wir gerade schon mal ein bisschen ergründet. Ja. Jetzt nicht, wie ihr denkt, sondern hier einfach ganz normal, ne?
Ja, jetzt,
Köln.
Ganz zivil.
Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ne? Machen wir einfach hier einen Cut und stellen einfach mal eine Frage. Und zwar, du machst ja elektronische, philosophische Musik.
Yes.
Wie bist du darauf gekommen und glaubst du, dass Deutschland und die Welt schon bereit ist für so eine Form der Musik?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn ich das mache und wenn ich dafür bereit bin, dass es dann mehrere Leute gibt, die das mögen, das hoffe ich mal. Ja, genau, wie bin ich darauf gekommen? Wegen Corona tatsächlich. Wir hatten ja kurz darüber gesprochen. Ich hatte ein paar Bands und dann kam Corona und dann konnten wir ja nicht mehr proben, nicht mehr auftreten, nichts mehr.
Was war das so für ein Gefühl, als du bemerkt hast, okay, das ist jetzt doch ein krass einschneidendes Erlebnis in dein Leben?
Ja, also die ersten 2 Wochen waren ultra entspannt. Also ich glaube, bis dahin noch nie so lange an einem Ort. Ich war das erste Mal 2 Wochen am Stück hier in Köln, musste nirgendwo hin, ich musste nicht proben, nicht reisen und so. Das war echt, die ersten 2 Wochen waren super entspannt. Und dann hat man so langsam bemerkt, okay, das wird jetzt lange dauern. Und
waren doch nicht nur 2 Wochen, ne?
Und dann irgendwann war das natürlich echt schwierig. So. Die ersten Konzerten, die abgesagt wurden, dachte man, okay, das wird verlegt und das machen wir dann. Wenn das alles vorbei ist, holen wir das nach. Und alles war natürlich irgendwie auch mal was anderes. So, ich hatte so viele Konzerte davor, musste jedes Wochenende irgendwo hinfahren. Ich war neu in Köln, hatte aber auch nicht so richtig Zeit anzukommen. Dann kam diesen Bruch und dann
du warst neu in Köln, hast du gesagt? Also
genau.
Bist du gerade erst hingezogen?
Ja, da zu diesem Karneval, wo wir uns kennengelernt haben, da war ich gerade in Köln.
Okay.
Also ein Karneval hatte ich miterlebt und dann war ja Corona. Und dann war ich hier neu in Köln und ja, das Coole war, ich hatte eine super, super schöne WG mit 4 Leuten waren wir und es war total gemütlich. Dann haben wir diese erste, 4, 5 Wochen haben wir dann einfach Zeit zusammen verbracht, uns kennengelernt. So, es war eigentlich wie eine schöne Auszeit.
Ja.
Ja, und dann kam der Moment, dass man bemerkt hat, okay, das dauert echt viel länger als gedacht. Und dann, was wahrscheinlich du und alle auch mit empfinden können, dann kam dieses, okay, es ist vorbei, wir können wieder Konzerte spielen dann im Sommer und dann kam es natürlich wieder zurück. Dann
ja, da hat man das schon mal
Konzerte
kurz wieder vergessen. Ne?
Genau, genau.
Ja, stimmt.
Ja, also das war schon, und dann habe ich eben gedacht, okay, ich mache jetzt mal was ich immer machen kann, also Musik, die ich immer entwickeln kann, auch wenn ich mich nicht mit anderen Leuten treffen kann, auch wenn ich nur drin sein kann. Und dann habe ich ein paar Kurse gemacht, ein paar elektronische Musikkurse. Ich hatte schon einige Synths zu Hause stehen, hatte dann auch mal Zeit, mich damit zu beschäftigen, ein bisschen zu üben. Und so ist das entstanden, eigentlich in dem Winter 2020.
Okay.
Genau.
Es war ja dann auch irgendwie eine sehr deprimierende Phase, würde ich sagen.
Ja, die ersten Songs waren ein bisschen, die waren auch wahrscheinlich deprimiert.
Aber welcher war denn der erste Song eigentlich? War das Machine?
Ja, eigentlich nicht. Es gibt so 4 Songs, die ich damals geschrieben habe, die habe ich aber gar nicht veröffentlicht. Das waren so die ersten Experimente, die waren ziemlich dark eigentlich. Aber die habe ich nicht veröffentlicht, weil die habe ich auf Texte von Sylvia Plath geschrieben. Das ist so eine amerikanische Dichterin, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Leider nicht.
Nee, das ist eine Dichterin aus Amerika, aus den 60ern. Genau, und die hat auch, ist Selbstmord begangen, auch dann, also man kann sich vorstellen, die Texte sind wunderschön, aber wirklich auch, ziemlich deprimiert und sehr, dunkel einfach.
Ja, aus so einer Traurigkeit entstehen ja meistens die besten Kunstwerke.
Ja, manchmal schon, ja. Ich schreibe auch meistens, wenn ich irgendwas verarbeiten muss. Also,
okay.
Ja. Ja, schon. Eigentlich, wenn es mir ganz gut geht, dann habe ich weniger die Neigung, das in Text oder, genau, vor allem in Text. Ich glaube, Musik kann ich immer machen, aber Texte schreiben kann ich viel besser, wenn es mir nicht so gut geht.
Mhm. Ja, das war bei mir, also ich habe auch mal Texte geschrieben, das war bei mir eigentlich auch meistens halt aus dem Schmerz heraus.
Ja.
Aber jetzt mit dem Podcast ist es genau andersrum, weil wenn ich traurig und abgefuckt bin, ist es schwierig.
Ja, das stimmt.
So den Hampelmann hier zu machen. Ne? Ja. Deswegen natürlich auch schon einen Monat keine neue Folge gekommen.
Ja, aber jetzt.
Spaß, ich war natürlich nur in Thailand am Chillen, hatte keinen Bock. Kurze kreative Pause gemacht.
Okay.
Aber okay, ja. Zurück zu dir. So, dann, was waren denn dann so die ersten Thematiken, die dich beschäftigt haben? Und wie kann man sich dann so diesen Prozess vorstellen, dass da irgendwie eine Idee oder ein Gefühl ist und dann kommt am Ende ein Song dabei heraus?
Jo, die erste Thematiken, ganz klassisch Liebe, glaube ich. Ja, der erste Song, das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Den allerersten Song, den ich geschrieben habe, okay, nicht ganz wahr, weil ich habe eine Kassette, nennen wir das so, ja, ne?
Ja.
Auch auf Deutsch, gefunden, als ich 4 war oder 5. Ist mega witzig, da habe ich das aufgenommen und dann mache ich da als 4-Jährige so eine Radioshow und singe und improvisiere so, la 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 la, ich sitze jetzt auf der Feed, so, ich sitze auf dem Fahrrad und so, habe dann so ja, gesungen.
Das ist typisch holländisch.
Typisch. Und dann, das war das Lied, ich sitze jetzt auf dem Fahrrad und so. Also das waren anscheinend meine ersten Versuche, die habe ich neulich wieder gefunden. Aber bewusst habe ich meinen ersten Song in 2017 oder 16 geschrieben. Und das war auch ganz klassisch Liebeskummer, beziehungsweise auch Liebe, unmögliche Liebe, besser gesagt. Das war noch kein Kummer, es war eher so eine unmögliche
Warum
Liebe.
Warum war die Liebe unmöglich? Mal kurz hier ein paar private Details.
Ja, das war jemand, der schon liiert war.
Oh.
Ja, genau. Und es war aber auch ein bisschen spannend und schön, das hat mich sehr beschäftigt. Der hat auch noch irgendwo ganz auf einem anderen Kontinent gewohnt und so. Es war mehrfach unmöglich.
Okay.
Und genau, ich hatte mal so einen Text einfach auf mein Handy geschrieben. Und dann saß ich im Flugzeug und es hat mich sehr gelangweilt und war irgendwie zu müde, um wirklich was zu lesen oder zu machen. Und dann habe ich auf diesen Text auf mein iPhone, gibt es so Apps, diese Klavier-Apps.
Ja.
Und dann habe ich zu diesem Text einfach auf dem iPhone so ein paar Chords ausgedacht und dazu aufgeschrieben. Und dann war ich erstmal weg und dann bin ich wiedergekommen und ich hatte Klavierunterricht und ich hatte nichts vorbereitet. Ich habe damals noch studiert an der Musikhochschule. Und dann hat die Klavierlehrerin, die hat gefragt so, ja, was hast du vorbereitet? Und dann habe ich gesagt, ich habe hier mal was geschrieben, eigentlich, weil ich nichts vorbereitet hatte. Und dann haben wir daran gearbeitet. Und die hat mich sehr gefördert, weil sie hat gesagt, ey, ich wusste gar nicht, dass du Musik schreibst und so.
Okay.
Und dann meinte ich so, ich wusste auch nicht, dass ich Musik schreibe. Ich habe das jetzt einfach mal so probiert. Und daraus ist der erste Song entstanden. Also zuerst gibt es den Text meistens bei mir. Und dann stelle ich mir vor, wie ich diesen Text singe. Oder wenn ich irgendwo bin, wo ich singen kann, singe ich den Text.
Mhm.
Und dann schreibe ich die Chords dazu oder suche am Klavier, so ganz klassisch, die Akkorde dazu. So ist es am Anfang jedenfalls immer gegangen. Und jetzt, wo ich die elektronischere Musik mache, ist es eher ein Zusammenspiel aus Sounds, die ich entdecke, die ich schön finde, die ich verarbeite, wo dann vielleicht ein Text drauf kommt. Da ist es irgendwie lustigerweise, geht es mehr zusammen. Es ist nicht so, dass ich dann zuerst die Harmonien und die Melodie schreibe und dann kommt das Arrangement, sondern es entwickelt sich wirklich mehr aus dem Sound heraus, aus dem Klang.
Würdest du dann sagen, dass du dir das quasi selbst überlegst? Oder ist das auch so ein bisschen so, dass es wie so ein Gefühl ist, dass das von einer anderen Dimension irgendwie durch dich gechannelt wird und auf einmal hast du so einen Song und denkst dir so, wo kam das denn jetzt gerade her? Also
ja, also das Gefühl hatte ich immer, wenn ich so auf meine klassische Art geschrieben habe. Dass so ein Text, oder beziehungsweise nicht, wo kommt das her, aber ich schreibe das dann auf, diesen Text, und der Text kriegt dann, das klingt super cheesy, aber da kriegt so ein bisschen so eine eigene Existenz oder ein eigenes Leben, weil vielleicht gibt es einen Satz, den ich schön klingen finde, und da steckt natürlich immer Wahrheit drin, aber es muss auch nicht. Viele Leute sagen zum Beispiel zu einem Song von mir, Maybe Someday, als der rauskam, haben ganz viele gesagt, oh, es tut mir so leid für dich. Und ich so, hä, was? Wieso tust du das? Und dann haben viele Leute das sehr ernst genommen, was ich da gesungen habe, weil ich da singe, sometimes I still think that you're the one, because you're still there in my eyes every time I try to see somebody else. Und das war ein Gefühl, was ich irgendwann mal hatte. Ne? Ich hatte das an einem Tag, hatte ich dieses Gefühl und ich habe mir das aufgeschrieben. Und dann fand ich das irgendwie ein schöner Gedanke, you're still there in my eyes every time I try to see. Und dann entstand daraus, ah, and you're still there in my arms every time I try to hold. And you're still there in my heart every time I try to love. Also dieser Text ist zwar auch wahr, auch, aber der entwickelt sich auch irgendwie aus einem Motiv von selbst weiter dann.
Ja.
Und was ich schwierig finde, ist dann nachträglich noch einen Text zu ändern. Für mich ist es immer so, wenn der Text dann da ist, dann ist er so. Und um ihn dann nochmal extra anzupassen, weil ich vielleicht noch eine Strophe brauche oder so, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Okay, ja, ich habe da so ein bisschen, oder was du sagst mit Eigendynamik, kann ich auch gut nachvollziehen, weil wenn ich früher in der Band gespielt habe und dann gerade halt beim Jam, irgendwie jeder gibt halt so einen Teil von sich selbst preis dadurch. Und dann ist es so ein bisschen so, als würde halt da wie so Energie fließen und auf einmal steht im Raum dann ja der Song im besten Fall, wenn man wirklich was Gutes gemacht hat und dann hat man hoffentlich die Aufnahmetaste gedrückt und dann hat man vielleicht irgendwie das Lied.
Ja, vor allem beim Improvisieren. Also genau. Voll, das mache ich auch total gerne.
Ah, okay. Hast du auch einen von deinen Songs jetzt, ist der auch so einer Impro entstanden oder sind das dann schon eher die Konzepte?
Boah, ich glaube, es ist alles auch ein bisschen Impro, weil die Sounds, die ich dann mit den Synthesizern entwickle, das ist ja nicht, dass ich mir im Voraus überlege, ich möchte jetzt einen Sound, der so und so und so klingt.
Ja.
Ein bisschen, so ein Ansatz. Aber dann probiere ich rum und dann höre ich auf einmal was, manchmal auch aus irgendeiner Fehleinstellung oder so. Hm. Und dann klingt es auf einmal ultra cool. Also da ist schon immer auch so ein Improvisationselement dabei. Und zum Beispiel Daftness, ich weiß nicht, ob du auf dem Schirm hast, das ist so ein bisschen so elektronisch angehaucht, weniger Song und mehr so Track, so würde ich sagen, weil es nicht so eine klare Melodie hat und nicht so durchkomponiert ist. Der ist aus einer Improvisation entstanden.
Cool.
Ja.
Ja, also wir hören auf jeden Fall gleich ja auch nochmal kurz in einen Song rein. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir Originalsongs präsentieren können. Nicht, dass die GEMA nachher was wegstrikt oder so. Aber du hast ja eine kleine Live-Performance. Upsie. Eine kleine Live-Performance hingelegt. Ja. Die können wir uns auf jeden Fall gleich noch anhören. Aber vielleicht, um deine Entwicklung noch kurz abzuschließen mit einer Frage. Und zwar habe ich mich gerade gefragt, ob du aus einer Musikerfamilie kommst. Also als du dann 4 Jahre alt warst und deine ersten Anläufe gemacht hast, haben deine Eltern direkt gedacht, Moment.
weiß ich nicht. Also ich hatte schon, es stand ein Klavier bei uns zu Hause auf jeden Fall. Mein Vater hat Klavier gespielt, aber es ist keine Musikerfamilie. Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater hat so Jugendkulturarbeit gemacht. Hm. Und also ich habe eigentlich 2 Väter. Also ich habe einen Stiefvater, der uns großgezogen hat und einen leiblichen Vater, zu dem wir auch super viel Kontakt haben. Also die 3 Eltern sind auch immer sehr gut befreundet gewesen untereinander und so. Genau, aber keine Musiker dabei, aber ich komme auch von der Waldorfschule und da singt man eigentlich schon immer. Und so, man macht immer Musiktheater und Theater und sehr viel Chor und Singen. Und ich war auf der Waldorfschule, bis ich 12 war. Also
und das war dann aber noch in Utrecht, oder?
Ja, genau. Okay. Ja.
Alles klar.
Ja. Und dann weiterführende Schule habe ich auch eine sehr kulturell geprägte Schule gemacht, aber genau.
Okay.
Also ich glaube, daher kommt das ein bisschen.
Ja, das kann ja gut sein. Ich finde Waldorfschule ein geiles Konzept, aber hast du auch deinen Namen getanzt?
Ja, das haben wir nicht gemacht, aber das scheint in Deutschland so zu sein, aber in den Niederlanden machen wir das nicht.
Ja, okay, das kann daran liegen. Ja, dann würde ich mal sagen, damit die Leute sich hier was vorstellen können, machen wir einfach mal so einen Song an. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, aber bestimmt. Und zwar
ich bin gespannt.
Mein Lieblingslied von dir.
Ja, das ist ein One-Take gewesen übrigens. Ja. I am human, I'll be digital. I am God, I'm a machine. I am human, I'll be digital. I am God,
God, I'm a machine.
Man kann da auch hören, dass das ein Live- und One-Take ist, weil ich mich irgendwann räusper oder so. Oder irgendwann gibt es einen Ton, da hört man.
Das ist der Beweis. Ja. Es ist wirklich so geschehen.
I'm consisting of different parts, I perform as I am taught. All I know I've heard from others, I'm created by human thought. I create with help of my reason, I think my way through life. I do and act like animals, but with reason I act to survive. I am the ultimate supreme being. I am almighty, I create the world around me and myself. I am the master of
my fate. Das ist schon ultra episch.
Findest du?
Ich liebe das, ja.
Ja. I'm a machine.
Ist das auch während Corona entstanden?
Ja, wann habe ich den Song nochmal geschrieben? Ja, ich habe den Song geschrieben, als The Metaverse angekündigt wurde.
Ja.
Genau, die Entwicklung. Wann war das denn? 2020, oder? Auch, glaube ich.
Das war, ist ja irgendwie alles so miteinander gelaufen.
Ja, genau.
Also ich hatte auch relativ früh das Gefühl, dass halt das so ein bisschen der dystopische Ausweg sein soll, der da von der Politik vorgeschlagen wurde oder auch von dem Wirtschaftsbossen und so weiter. Und hatte auf jeden Fall so einige dystopische Vibes.
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, es ist so eine Auseinandersetzung damit, inwieweit wir uns überhaupt noch nicht digital identifizieren können oder nennen können, weil wir ja also mit unserem Handy eh schon quasi erweitert sind immer, ne, weil wir das eigentlich immer dabei haben. Unsere Intelligenz ist dadurch ja schon erweitert. Das ist eigentlich ein Teil von uns schon geworden. Aber auch, ich hatte auch irgendeine Doku auf Arte gesehen, wo darüber gesprochen wird, ob wir Menschen wirklich irgendwann, ob die Chance groß ist, dass wir versuchen werden, unser Bewusstsein in irgendein Cloud oder hochzuladen und so weiter, ne, diese Ideen. Ja. Und was ich schön fand, die haben das dann auf die Vergangenheit bezogen und gesagt, immer wenn es ein größerer Durchbruch gab, haben eigentlich Menschen nachher versucht, das zu integrieren. Zum Beispiel gab es irgendwann technische Voraus- oder Sprünge in der Technik oder in der Mechanik. Und dann haben Leute angefangen, Knöchel und Knochen zu ersetzen zum Beispiel. So, das machen wir auch Teil von uns. Oder jetzt, wenn dein Unterbein weg ist, kannst du ja irgendwie recht gute Ersatzteile auch schon einsetzen in deinen Körper. Und kurz gesagt war deren These, sobald wir das auf digitale Ebene haben, ist, wenn man auf die Vergangenheit schaut, die Chance super groß, dass wir das machen werden. Auch wenn wir jetzt ein bisschen Angst haben dafür, ist die Chance größer, dass das passieren wird, dass wir versuchen werden, das zu integrieren. Und wenn ich darüber nachdenke, ne, wenn es um Krankheit geht oder so, dann glaube ich, wären wir alle dabei, das zu machen.
Inwiefern jetzt? Also welche Krankheit könnte man sich da vorstellen, wo man sagen würde, okay, ich würde jetzt gerne mein Bewusstsein in eine Cloud hochladen, damit ich wieder gesund bin?
Ja, oder wenn es die Sterblichkeit überwinden soll oder wenn wenn wir, auch vielleicht nach den ganzen Impfungen oder so, aber wenn ich mir vorstellen kann, ein kleiner Eingriff kann passieren, damit es immer direkt übertragen wird, wenn irgendwas Krebsmäßiges bei mir entwickelt oder so.
Mhm.
Also ich wäre sofort dabei.
Okay, ja, das ist ja …
Zum Beispiel. Das ist ja ein bisschen was anderes, aber …
Genau, das ist ja noch ein anderes Level.
So. Genau. Das, auf jeden Fall. Und das war in diese Doku, fand ich sehr schön dargestellt, weil dieses Level sich ja immer verschiebt.
Mhm.
Und meine Frage quasi an mich selber und an der Welt mit dem Song war, bis wann bist du denn noch menschlich?
Ja.
So. Und dieses Refrain oder dieser Chorus, I'm a machine, I'm human, I'll be digital, I'm a god, ist natürlich dann so die Frage, inwieweit können wir denn selber unser Leben entwerfen? wenn ich ein Avatar, jetzt auf diesem Metaverse nochmal zurückgeschaut, wenn ich ein Avatar da hinsetze und ist das dann, befriedigt das dann mein Gefühl, dass ich zum Beispiel etwas schöpfen kann und Kontrolle ausüben kann darüber, wie ich bin, wie ich aussehe, was ich kann. Ja.
Ja, was ist die Antwort darauf?
Ach so, ich glaube nicht, dass es eine Antwort gibt.
Ach so, okay.
Also meine Antwort darauf ist, dass die Grenze sehr fluide sind und dass ich glaube, es gar keine direkte, dass es diese Abtrennung von Mensch, Maschine, Gott und Digitalität schon nicht mehr gibt. Also wir sind ja in gewissem Maße, haben wir schon alle Rollen so ein bisschen übernommen.
Nur jetzt hat man ja noch die Chance zugelassen, zu sagen, okay, ich möchte das nicht und lass mein Smartphone mal für ein paar Tage zusammen.
Genau.
Und wenn ich dann jetzt, keine Ahnung, irgendwie Chip im Kopf oder irgendwie, die Brille wäre ja wahrscheinlich der nächste Schritt Richtung Metaverse. Und dann wird es ja immer schwieriger, halt zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt für den Weg nicht entscheide, dann habe ich halt auch, ja, oder sagen wir mal, jetzt hat man halt noch die Chance zu sagen, okay, ich gehe nicht mit und mache halt so mein eigenes Eigenbrötler-Ding. Aber wenn ich dann halt einmal vielleicht irgendwie ein Implantat habe oder sowas oder halt mir ein Leben aufbaue im Metaverse oder in ähnlichen Foren, dann gibt es ja vielleicht auch kein Zurück mehr, denke ich mir. Also es ist vielleicht jetzt noch so ein Scheideweg.
Vielleicht andererseits, wenn du dein Handy zu Hause lässt, bist du ja trotzdem noch umgeben mit also die ganze Umwelt, Welt um dich herum, deine ganze Umwelt ist ja schon voll mit digitale Notwendigkeiten. Du brauchst die digitale Welt für super viel. Du kannst ja, auch wenn du ein Handwerk ausübst, auch wenn du Malermeister bist oder so und du sagst, ja, ich kann noch, ich muss das ja analog machen, das ist etwas, was bleibt. Trotzdem ist deine Website ja da, deine Kunden finden dich über Google, deine Kommunikation mit deinen KundInnen ist ja wahrscheinlich auch alles digital. Also ich denke, dass diese Grenze schon, beziehungsweise ich denke eben, dass es die Grenze nicht mehr gibt eigentlich.
Okay, und wie findest du das?
Ich bin sehr froh, dass ich in eine Zeit aufgewachsen bin, wo ich bis 13 hatte ich, glaube ich, kein Handy. Und mein erstes Handy war so Nokia.
Ja, klar.
Und genau, und das, also ich, da bin ich sehr froh drüber. Ich weiß auch noch, dass es dann so Internet gab mit das, was so eintelefoniert hat quasi, ne? Und so, wo man dann 10 Minuten lang auf Internet sein konnte und so. Das gab es auch noch, als ich jugendlich war.
Und das war auch alles mega teuer und mega langsam.
Super teuer und langsam, genau. Ja. Und ja, also da bin ich sehr froh drüber. Es gibt natürlich tausende Vorteile, ganz klar. Die Musik, die ich jetzt mache, könnte man ja nicht machen ohne. Beziehungsweise doch, das stimmt nicht ganz. Man könnte schon die ganze Synthesizer aufnehmen auf Band und so. Aber wie ich arbeite mit Ableton und so, das macht mir super viel Spaß.
Ja.
Also es gibt ganz klar sehr viele Vorteile. Ich weiß nicht, ob es die Menschheit letztendlich glücklicher macht.
Genau, das ist ja dann auch wieder so die philosophische Frage.
Genau.
Klar kann man feststellen, dass der Weg dahin sowieso quasi so erscheint, als könnte man gar keine Alternativen mehr wählen. Aber ob es denn dann dazu beiträgt, um uns halt ein lebenswerteres Leben zu beschaffen oder halt vielleicht eher ein längeres? Das war jetzt ja auch eine Frage in den letzten Jahren, die sich eigentlich jeder mal stellen musste, wie sicher und wie kontrolliert möchte ich mein Leben halt leben oder möchte ich halt auch mal irgendwie ein Risiko eingehen? Oder Beispiel auch mit dieser Frage, nachdem ich mein Bewusstsein in eine Cloud hochladen möchte, um ewig zu leben, da frage ich mich dann, wie viel ist denn das Leben wert, wenn es unendlich ist?
Ja, klar, also ich glaube sehr viel, also ich glaube alles, was wir machen, hängt quasi mit dem Tod zusammen. Alles, was wir machen, um zu leben und zu überleben, hängt damit zusammen, dass es beschränkt ist auf eine Zeit. Ich glaube, ich könnte mich sehr lange beschäftigen mit Musik, mit Üben und so. Es gibt sehr viele Sachen, die ich, glaube ich, sehr lange interessant finden würde. Aber wenn es keine zeitliche Relation gibt, verliert, denke ich, alles an wie sagt man das, an
Wertigkeit.
Drive, an Notwendigkeit, an Wertigkeit vielleicht auch, an Ja, Motivation auch.
Genau, ja.
Also, ja, voll. Und das ist auch eine Frage von mir in dem Song. Ich glaube nicht an Gott oder an einen Himmel oder so, persönlich. Aber trotzdem fände ich es ein sehr krasser Schritt, zu sagen, ich lade mein Bewusstsein irgendwie hoch und verspiele damit meine Chance zu erfahren, was tot ist.
Ja.
So, weil ich kann nicht, niemand kann ja irgendwie einschätzen, was das ist. Ob es jetzt so eine buddhistische Zirkulation ist oder so, was mir jetzt ein bisschen, was mir jetzt am logischsten scheint quasi, dass diese Energie wieder zurückfließt und so bla bla bla. Ja. Ne?
Shoutouts, Energie. Genau. Oder.
Aber irgendwie will ich mir diese Chance auch nicht entnehmen, zu wissen, was das ist. Aber auch wenn du es letztendlich gar nicht weißt, was es ist. Ne?
Ja.
Aber du weißt ja nicht, was das für eine Erfahrung ist, zu sterben.
Hast du schon mal psychedelische Drogen genommen?
nee. Habe ich mal psychedelische? Nö. Ich glaube nicht. Ich habe nur Space Cake gegessen.
Okay. Aber ja. Das war okay. Also mit Gras, oder?
Ja, genau. Oder mit Hasch. Beides. Okay. Ja, war das okay? Na, ich hatte schon 2 Bad Trips, aber ja. Nee, aber ich habe ein bisschen Microdosing gemacht. Können wir das hier sagen?
Ja, klar.
Okay.
Also hier ist sowieso der Podcast, wo man alles sagen darf.
Sehr gut.
Klar, kann es mal sein, dass YouTube dann sagt, das geht nicht, aber gut, ja. Das kannst du machen. Das ist ja auch wieder so ein Vorteil für manche, vielleicht auch ein Nachteil der digitalen Welt. Und zwar, man publiziert was und dann gibt es halt Menschen oder Systeme, die sagen, das passt jetzt leider gerade nicht so ins Konzept und wird dann leider zum Beispiel gebannt.
Ja, ja.
Also das ist ja auch nochmal so eine Sache, die man mal diskutieren kann.
Ja, zum Beispiel wie, ist das nicht, ich habe das neulich gelesen oder gehört in einer meiner Lieblingspodcaster, die 29er. Kennst du die zufällig?
Nee.
Ja. Kann ich dir mal zeigen. Ja. Die haben darüber gesprochen, dass das TikTok ja, also das ist natürlich eh alles sehr fragwürdig, wie TikTok funktioniert und so.
Ja.
Aber mit der Ausspielung, ne, von Sachen, wie dadurch natürlich die Meinungsmache sehr krass beeinflusst werden kann.
Safe.
Das ist natürlich schon krass.
Ja, ist ja auch interessant. Oh. In China wird es ja ganz anders genutzt. Weißt du das? Also da sind zum Beispiel Jugendliche dürfen irgendwie, oder unter 16-Jährige, unter 18-Jährige, ich weiß nicht genau, die können zwischen 22 Uhr und 8 Uhr nicht auf TikTok zugreifen.
Ah.
Dann nur 30 bis 60 Minuten, das haben sie letztens auch nochmal geändert am Tag. Und die bekommen dann halt irgendwelche informativen Videos vorgeschlagen, irgendwas, um halt Wissen zu erlangen. Und ja, bei uns ist es ja irgendwie nicht so, hat man das Gefühl.
Und krass, ja.
Ja, deswegen finde ich, dass das auf jeden Fall auch noch eine Gefahr ist, halt dabei die ganze Welt zu digitalisieren, weil dann natürlich
extrem,
sehr viel Macht in den Händen von sehr wenigen Personen liegt und man dann halt so als Einzelner gar nicht mehr die Chance hat, irgendetwas dagegen zu erwidern, weil
und auch keine demokratisch gewählte Personen, ne?
Ja, genau.
Also, klar.
Da wird auf jeden Fall viel über unsere Köpfe hinweg entschieden.
Ja.
Aber deswegen ist ja auch so cool, dass es halt Leute wie dich gibt, die dann
und
auf jeden Fall, komm, jetzt mal einen Applaus geben. Jawohl, da ist er wieder. Um diese Fragen halt zu diskutieren und auch die Leute wieder ein bisschen zurück ins echte Leben zu schubsen, weil du machst ja auch elektronische Musik, ich mache hier natürlich mit digitaler Technik einen Podcast, aber das Leben findet ja nicht hier im Internet statt. Und deswegen nochmal so ein Motivationsschub an die Leute, da geht auf jeden Fall raus.
Ja, ich meine, letztendlich spiele ich auch echt am liebsten Konzerte und Gigs. Und auch, was ich mega schön finde, sind Konzerte, wo halt 50 Leute sind oder so, ne? Wo ich die Leute wirklich sehen kann und mit denen fast wenn ich meine Ansage mache und es kommt was zurück oder ich sehe, wen ich anspreche, das ist super schön.
Mhm. Sind dann mehr schon zu viele, oder?
Ich finde mehr auch cool, ist natürlich auch super cool, ne? Und vor allem, wenn alle dann dabei sind und enthusiastisch und aber ich finde intime Konzerte schon sehr schön, muss ich sagen.
Okay. Also machst du auch so Wohnzimmerkonzerte vielleicht?
Habe ich auf jeden Fall mal gemacht. Jetzt länger nicht, aber.
Okay.
Ja.
Ja, ich glaube, da, also hier haben wir jetzt nicht genug Platz, aber im Keller könnte man ja vielleicht mal
voll gern. Ein
kleines Konzert machen.
Ja.
Echt?
Ja, klar. Wieso
okay,
nicht?
Ich habe das jetzt auf Band. Ne?
Ja, ist gut.
Okay, ja, können wir
aber
gerne.
Aber du hast ja eigentlich gefragt wegen den psychedelischen Drogen.
Ach so, ja.
Was war da nochmal wegen?
Ach so, nee, da also ich rede auch viel in meinem Podcast darüber und ich hatte auch schon mal eine krasse Erfahrung, wo ich halt mehr oder weniger meinen eigenen Tod halt durchlebt habe.
Ah, deswegen, ja, genau. Verstehe.
Also klar, so Tod. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das ganze Thema nochmal aufmachen will, weil da habe ich schon echt viel drüber gesprochen. Verlinke ich mal hier oben oder irgendwo unten, ihr kennt das ja. Da kann man sich das nochmal anhören, aber das hat mir auf jeden Fall so ein bisschen die Angst vor dem Tod genommen.
Krass, ja. Ja, also, das muss ich mir dann auch nochmal anhören.
Ja, mach das auf jeden Fall. Kann man empfehlen.
Ja, ich hatte auch, okay, eine Sache sagen wir dazu, dann gehen wir zum
Okay, Moment. Okay. Nee, alles gut.
Nee, ich hatte tatsächlich immer sehr viel Angst für den Tod und habe mich da aber auch sehr viel mit beschäftigt, immer schon. Auch einfach so automatisch, jetzt nicht bewusst oder so, aber das kam einfach immer. Und jetzt ist mein Vater, der mich großgezogen ist quasi, der war ein Stück älter als meine Mutter und der ist in 2019 verstorben. Und das war auf jeden Fall heftig, das war natürlich super heftig, der war auch lange krank und wir haben sehr schön Abschied nehmen können. Aber was ich total spannend fand, ist, dass ich kurz danach habe ich so erfahren, dass ich dachte, okay, aber wenn er sterben kann, dann kann ich das auch. So irgendwie diese Möglichkeit realistisch, dass das möglich ist.
Oder das auch zu akzeptieren.
Ja, genau. Ja,
ja, das finde ich auch. Also,
fand ich total abgefallen.
Also hast du deinen Frieden gemacht? Und
bisschen, ja.
Hast du auch das Gefühl, dass der jetzt dann weg ist? Oder glaubst du, da gibt es noch irgendwo eine Entität draußen?
Ja, wie gesagt, ich glaube leider nicht wirklich an einen Himmel oder so.
Okay.
Mein Vater selber, der hat da auch nicht dran geglaubt. Der hat sich selber als Buddhist, glaube ich, gesehen letztendlich. Hat auch sehr viel Philosophie gelesen und aber ich merke, dass der natürlich in meinem Kopf immer noch sehr viel da ist. Mhm. Und bei meiner Familie. Und also ich würde nicht sagen, dass er nicht mehr da ist.
Ja.
In gewisser, aber ich denke nicht, dass irgendwie sein Geist irgendwo rumschwebt. Ich denke, wenn das so ist, dass wir es uns da nicht vorstellen können. Ich glaube, eine Vorstellung zu machen von irgendwas, was außerhalb vom Leben steht, ist als Lebendige oder Lebendiger, ist das, glaube ich, unmöglich.
Interessant. Interessante These, ja. Ja, ich denke gerade zurück an eine Folge, die ich mal mit einem Medium aufgenommen habe.
Also ach, krass.
Mit Nina Herzberg, Shoutouts an Nina, absolute Ehrenfrau. Und die hat halt eine Zeit lang so Sessions gemacht, wo sie halt Kontakt mit Verstorbenen aufgenommen hat, mit ihren Klienten. Klar, ist natürlich ein super alternatives Thema und kann jeder davon halten, was er will, aber ich fand das auf jeden Fall sehr authentisch und was sie da erzählt hat von ihren Klienten war schon spannend. Sehr spannend. Ja.
Ja. Also ich würde voll gerne daran glauben, echt, wenn jemand mich überzeugen kann, gerne. Ich fände das sehr schön.
Okay.
Ja.
Wenn wir irgendwann mal sterben, kann man sich ja vorstellen, dass jemand von uns einen Avatar kreiert, sodass unsere Hinterbliebenen dann mit uns quasi sprechen könnten, weil die ja unsere Verhaltensweisen erlernen können und unser Aussehen ist sowieso mittlerweile dann überall nachzubilden mit AI und so weiter. Das ist ja schon völlig verrückt, was da abgeht, jetzt schon. Wie bewertest du das? Denkst du, das ist vielleicht eine sinnvolle Methode, auch so ein bisschen, um die ganze Sache zu verarbeiten, oder nimmt das dem auch die Endgültigkeit?
Ich würde es nicht machen. Ich glaube, es gibt ja die Art, wie unser Gedächtnis funktioniert, dass man zum Beispiel sich an bestimmte Sachen besser erinnert als an anderen Sachen. Die Vergangenheit verschönert man ja immer ein kleines bisschen im Kopf und so. Und ich denke, dass, wie ich halt zum Beispiel zurückdenke an meinen Vater, das ist wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, wie das funktioniert mit unserem Gehirn und unserer Psyche, ist das etwas positiver als das immer war. Also die schlechte Sachen vergisst man, es wird immer ein bisschen schöner. Und ich sehe da bei mir, persönlich sehe ich gar keine Notwendigkeit, irgendeinen Avatar zu haben. Ich kann ja zurückdenken und daran zurückdenken, wie er da reagiert hätte. Und dann, auch wenn ich mir vielleicht jetzt was Besseres vorstelle, als er tatsächlich also tatsächlich gemacht hätte, dann ist es ja nicht schlimm. Also ich fände das total strange, um mit so einer Art Puppe zu reden.
Die Natur hat sich wahrscheinlich auch irgendetwas dabei gedacht, dass es halt so ist, wie es sein soll. Und
genau, das meine ich,
Ich denke, da kann man sich immer so ein bisschen dran orientieren. Aber da fällt mir gerade noch eine andere Sache ein, nämlich da gab es mal eine Black Mirror-Folge. Hast du
wo der auf dem Dachgeschoss dann wohnt. Meinst du das?
Nee, ich meine, ich glaube, das war eine der ersten auch, wo man, wo quasi alle Erinnerungen auch auf so eine Art Speicher oder Chip im Kopf aufgenommen werden, sodass du halt immer wieder zurückgehen kannst und sagen kannst, oder du kannst es auch Freunden zeigen, was du jetzt vor drei Jahren sonntags mal erlebt hast. Und
mit dem Zurückspulen mit den Augen auch, ne?
Ja, das fand ich auch.
Ja, das war auch super. Ja, also ich fand die Folgen, die erste Folgen richtig großartig.
Ja.
Ich musste jetzt denken an eine der späteren Folgen, wo tatsächlich eine Frau mit ihrem Kind, glaube ich, wohnt und dann ist ihr Mann verstorben und da ist dann so wie eine Klone von ihm. Hm. Wohnt dann bei denen. Und er wohnt dann auf dem Dachgeschoss, weil das irgendwie, weil sie da auch nicht mit klarkommt oder so.
Ach so, ja, die habe ich, glaube ich, auch gesehen.
Ja.
Aber am krassesten finde ich halt immer die Folgen, oder mittlerweile sind ja fast alle Folgen so, dass man sich vorstellen kann, okay, in 5 bis 10 Jahren ist das so. Und,
voll. Cool.
Also davon kann man sich auf jeden Fall nicht zu viel am Stück geben, finde ich.
Ja, also ich fand das manchmal schon, nach 2 musste ich aufhören, weil ich das ein bisschen zu heftig fand. Ja.
Aber ab und zu, um sich mal, wenn man das noch gar nicht kennt oder keinen Bock auf die Thematik hatte bisher, da kann man sich schon mal
informieren. Auf jeden Fall, eins der besten Serien. So. Ja.
Die Digitalisierung ist jetzt ja nicht nur, ist ja nicht dein einziges Thema, du hast ja noch viele andere, zum Beispiel in dem Song My Body singst du ja so ein bisschen über die Problematik einer Frau zu sein, sage ich mal, oder über Belästigung verschiedener Art. Kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, was dich da inspiriert hat und wie der Song vielleicht auch entstanden ist?
Ja, voll gern. Also ich denke, dass super viele Frauen, aber auch Männer diese Erfahrungen gemacht haben. Es ist natürlich in letzter Zeit einfach sehr viel hochgekommen oder sehr viel darüber gesprochen worden. Und in unserer Bubble, sage ich jetzt mal, ich denke, dass die recht ähnlich sind bei uns beiden.
Weiß ich nicht.
Weiß ich eigentlich auch nicht, aber gut. So Studierenden in Köln, so vielleicht Richtung KünstlerInnen-Szene. So. Auf jeden Fall wird da sehr, sehr viel drüber geredet. Und ich habe aber auch bemerkt, dass ich bei vielen Männern in meinem Alter auf so Unverständnis gestoßen bin. Auch häufig auf so eine ablehnende Haltung, so von wegen, dass die sich angegriffen gefühlt haben oder fühlen.
Von deinem Song dann, oder wie?
Ja, oder von dem Thema. Zum Beispiel saß ich mal bei mir in der WG und jemand kam rein, ich sage natürlich seinen Namen nicht, und das ist jemand, der ist Ende 20 gewesen und hat studiert und so. Und kam rein, ach, nicht wieder dieser scheiß Feminismus, und ist er wieder gegangen. Und das war, glaube ich, eins der Momente, wo mir wirklich klar geworden ist, das kann nicht wahr sein, weil es hat wirklich nichts damit zu tun, dass man sagt, Männer sind schlecht. Man sagt einfach, es gibt hier diese Strukturen, die letztendlich für Männer und Frauen suboptimal sind, für Frauen natürlich mehr, aber es ist keine Anklage an den Mann, so, es ist eine Anklage an alles, was da sich entwickelt hat und was besser sein könnte. Und ich finde es eben manchmal erschreckend, dass feministisch sein, dass das so etwas Ungewolltes sein kann, weil ich denke, wieso wärst du, also, ne, ich fände es nur normal, wenn jeder da eine Gleichberechtigung möchte. So.
Ja, auf jeden Fall.
Und also das war so die persönliche, glaube ich, Motivation, da noch mal ein bisschen mehr drüber zu reden und einen Song drüber zu schreiben, aber auch persönliche Erfahrungen, die ich immer wieder gehabt habe, die ich bei Freundinnen um mich herum gesehen habe, die ich da so verarbeiten wollte.
Ja.
Genau.
Also mega spannend. Also, ich glaube, wahrscheinlich sind wir eher in unterschiedlichen Bubbles unterwegs. Also ich würde sagen, ich bin mir natürlich diesem Bubble-Effekt sehr bewusst und deswegen versuche ich da eigentlich immer halt, mich so weit wie möglich herauszuziehen. Aber ich glaube, so medial bin ich wahrscheinlich eher in so einer konservativeren Richtung unterwegs, also was Zeitungen angeht. Und da stößt das Thema natürlich schon eher auf Ablehnung. Deswegen finde ich es umso cooler, dass wir jetzt halt quasi darüber reden können. Und ja, die Aktion, die dein Freund oder Bekannter da gemacht hat, das finde ich eigentlich das Allerschlimmste. Also, weil ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema, worüber man auch halt sprechen muss, vor allem halt mit normalen Menschen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, was bei ihm abgeht, aber ich kann halt verstehen, also wenn man jetzt mit dem konservativen Blick auf die Bewegung guckt, dass man dann schnell denkt, okay, die sind doch alle verrückt geworden, weil ja auch in den Medien logischerweise immer nur die allerkrassesten Menschen, die ja so ins Gesicht gehalten werden und so ein Feindbild erzeugt wird. Und ja, da müsste man dann vielleicht nochmal gucken, wie kann man dann die Leute, die wirklich echte Menschen sind, also jetzt nicht irgendwelche medialen, hochgepushten Bilder wieder abholen und mit denen ins Gespräch kommen.
Ja, ich finde an sich, finde ich es, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn das am Anfang, wie hast du es gerade gesagt, übertrieben oder hochgepusht oder so wird, weil es muss ja auch, glaube ich, um so ein Thema erstmal Aufmerksamkeit zu geben oder klar zu machen vielleicht, muss es vielleicht auch leicht übertrieben werden. ich weiß auch nicht, inwieweit kann man denn überhaupt übertreiben, weil, oder wie meinst du das?
Kannst also du zum das Beispiel, erläutern? Ja, ich weiß jetzt ja nicht, was bei ihm abging, aber ich kann mir das ungefähr so vorstellen, dass er halt mit dem Thema Feminismus konfrontiert wird, aber dann dabei halt immer wieder auch ja, Dinge sieht, die halt völlig übertrieben sind. Zum Beispiel war jetzt vor ein paar Tagen eine Demo in Berlin irgendwo und da waren halt ein paar Mädels unterwegs oder von der Antifa oder sowas, die hatten Plakate dabei, wo drauf steht Kill All Men oder sowas.
Ja, okay, ja. Das ist schon also übertrieben.
und ja, okay. Ja, und wenn man sich halt nicht dann mit den Menschen, mit den 90% oder 99%, die ganz normale Menschen sind, zu dieser Demo halt hingehen beschäftigt, sondern halt immer nur wieder in der Zeitung so ein Bild sieht und so ein Bild sieht, dann denkt man halt irgendwann so, hau mir ab damit, weißt du?
Okay, aber also ich weiß jetzt nicht, weil die Idee vom Feminismus ist natürlich nicht, dass Männer blöd sind, sondern dass Männer und Frauen einfach gleich sind.
Ja.
Das ist alles. So, ne?
Ja, da können wir uns doch schon mal eine Hand drauf nehmen. Dass ich, oder was heißt gleich? Aber auf jeden Fall
gleichberechtigt.
Gleich, genau.
Gleichberechtigt, ja, nicht gleich. Nicht genau, weil das ist ein super wichtiger Unterschied natürlich. Ja. Weil das auch häufig irgendwie dann von Leuten um mich herum kam, also Männer ehrlich gesagt um mich herum kam, die dann gesagt haben, ja, aber es gibt einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ja, das will niemand bestreiten, denke ich. Aber eben nicht die Unterschiede, die manchmal von dem Patriarchat so betont werden. Mhm. Das sind nicht unbedingt die Unterschiede. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die anders sind, jetzt einfach rein physikalisch gesehen. Aber ja, es geht um die Gleichberechtigung. Und ich fand, was ich manchmal sage, was ich wirklich ein total schöner Satz fand, ist, dass es, natürlich sind wir in Deutschland oder in den Niederlanden jetzt schon viel weiter als in andere Teile der Welt, aber das Ziel wäre, dass eine Frau nackt über ein Festivalgelände gehen kann, ohne dass ihr da was passiert. So, und das finde ich so total das richtige Bild, weil
das finde ich auch gut.
Ja, so, lass uns darauf ansteuern. So.
Okay. Ja, wir brauchen generell mehr Nacktheit, glaube ich. Das würde, glaube ich, die ganze Welt so ein bisschen entspannen. Allerdings, ja, weiß ich jetzt nicht. Also zum Beispiel in
Köln. Aber dann nicht sexualisierte Nacktheit, meinst du?
Also auch, finde ich auch gut. Würde ich jetzt nicht per se als schlecht abstempeln.
Nee. Ja, das stimmt. Ja, da hast du auch recht.
Ja. Okay, aber dann vielleicht, um das Ganze vielleicht ein bisschen mehr zu definieren nochmal, was würdest du denn sagen, wo sind die größten Problematiken, die dann auch vielleicht von dem Patriarchat halt kommen? Und ja, was kann man am besten dagegen tun?
Ja, also die größten Problematiken sind schon, dass es noch eine sehr große Ungleichheit gibt in der finanziellen Ausgleich von Arbeit für Frauen und Männer, die den gleichen Job machen, dass es einfach immer noch so ist, dass Frauen viel weniger bezahlt kriegen als Männer. Jetzt auf meinen direkten Umfeld bezogen, in der Popmusik ist es, oder auf Festivalbühnen ist es jetzt so, dass 25% Frauen sind, 75% Männer. Ist halt schon noch ein Riesenunterschied.
Wie meinst du das jetzt vom Gehalt? Oder?
Die auf der Bühne stehen, sorry. Ach also so. An Acts quasi. Okay. Wenn du, also es fällt ja, finde ich, auch schon wirklich auf, in meine persönliche Erfahrung jetzt, das ist natürlich keine statistische Aussage, aber wenn man in große Acts schaut, bei Festivals, Bands, das sind ja schon meistens noch Männer, aber es scheint 25% zu sein, habe ich vor ein paar Monaten gelesen.
Ah, meinst du dann, dass eine Quote das löst? Also lösen sollte? Oder
also ich finde eine Quote, genau, weil das ist eine Lösung gefragt, ich finde eine Quote auf jeden Fall eine gute Idee, weil das ist ja auf kurze Sicht gedacht vielleicht, es ist nicht unfair, weil man nimmt ja nicht, man nimmt quasi eine, wie sagt man das auf Deutsch, ein Vorteil weg. Man nimmt keine Gleichheit weg bei Männern. Also man nimmt jetzt, wenn du es dir vorstellst, hier ist das, was die Frauen bekommen und hier ist, was die Männer bekommen, die Chancen sind das denn, dann wäre das so, also es ist nicht, dass man das hier wegnimmt bei den Männern.
Mhm.
Oh, das ist ja ein Podcast, die Leute sehen das nicht immer.
Ja, doch, die sehen das auch. Also solange die bei Spotify oder YouTube okay, gucken, können die das auch sehen.
Also ich finde Quote gut. Da kommt dann immer natürlich dieser Einwand, ja, und dann gibt es einen Mann, der besser ist und eine Frau, die vielleicht weniger gut ist. Und dann wird diese Frau glauben, das ist unfair. Nee, das ist nicht unfair, weil dieser Mann wurde mehr gefördert als die Frau. Und ich glaube, man muss das erstmal mit einer Quote ausgleichen, damit es für kommende Generationen normaler ist, für eine Frau zum Beispiel Dirigentin zu werden oder elektronische Musik zu machen oder auch eine Band zu leiten.
Okay, das
und
heißt,
nicht nur als Sängerin zum Beispiel, ne? Sängerinnen sind dann häufig Frauen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das heißt, du würdest jetzt nicht sagen, so die Quote ist das, was wir unbedingt anstreben müssen, sondern es muss jetzt immer 50-50 sein, sondern es geht halt darum, so Normalität zu zeigen, dass halt eine Frau auch in die meisten Berufsfelder halt reingehen kann, in die,
ja, genau,
die jetzt im Moment von Männern dominiert werden.
Ja, genau.
Okay, das klingt ja schon logisch. Ja.
Das wäre, glaube ich, das Ziel, ja.
Ja, das finde ich auch ein gutes Ziel. Ich weiß jetzt selber nicht, was ich so unbedingt von der Quote halte, aber ich verstehe natürlich, was da dahinter steckt.
Ja.
So, natürlich muss man sich dann auch nochmal fragen, bei welchen Berufsbildern. Bitte. welche Berufe sind dann, also auf welche Berufe sollte das angewendet werden? Weil, wenn ich mir jetzt, klar, Festivals sind natürlich begehrte Berufe, jeder möchte am liebsten Musiker oder berühmt sein oder irgendwie sowas. Aber was ist zum Beispiel mit Straßenbau oder Tiefbau oder mit der Müllabfuhr? Also, das ist ja auch so ein bekanntes Gegenargument. Brauchen wir dann da auch eine Quote oder was würdest du da entgegnen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ist das so, weil, sage ich jetzt mal, in den sozialen Kreisen, wo Leuten vielleicht eher BauarbeiterInnen werden oder in der Müllabfuhr arbeiten, dass die Frauen da meistens zu Hause bleiben mit den Kindern? Ist das wieso, ist da so eine...
Das kann ich dir nicht sagen, aber das könnte sein.
Weil wenn das so wäre, dann wäre das natürlich auch tatsächlich eine Lösung. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass in dieser sozialen Schicht, dass es da noch normaler ist, dass die Frau zu Hause bleibt mit den Kindern. Und klar, vielleicht könnte das auch was lösen, wenn man sagt, da wäre auch eine Quote, der Mann muss dann auch die Hälfte der Zeit zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen.
Und dann geht die Frau auf den
Bau. Aber ich weiß, ja genau, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber ich könnte mir das jetzt so ganz, ganz spontan vorstellen.
Okay.
Aber das müsste man nachschauen. Aber ich glaube nicht, dass ich unbedingt dagegen wäre.
Okay, also bist schon Teamquote auf jeden Fall.
Ja, schon, ja.
Okay, ja, ist auch interessant. Ja,
ja. Also ich verstehe, ich verstehe das auch nicht so gut, dass dann zum Beispiel Männer sagen, ich wäre dagegen, weil ich finde es als Mann auch total schön, wenn ich Kinder hätte, auch viel Zeit mit den Kindern verbringen zu können, weil in Deutschland ist ja das Riesenthema, der Mann verdient ja mehr, weil diese Pay Gap noch da ist, also die Ungleichheit in der Bezahlung. Und deshalb ist es bei vielen jungen Paaren so, dass sie sagen, ja, die Frau nimmt mehr Elternzeit, weil der Mann eh mehr verdient und man würde zusammen dann mehr Geld abgeben, wenn die Frau länger zu Hause bleibt. Mhm. Was natürlich das ganze System instand hält. Sagen wir das so auf Deutsch? Instand
ja, kann man ja sagen.
Weil dadurch die Frau dann wieder mehr Pause hat, noch weniger Karrierechancen und so weiter. Also das hält das. Und ich fände es, wenn ich jetzt Mann wäre, mich vorstellen würde, dass ich ein Mann wäre, dann wäre es doch total schön, wenn wenn das möglich ist, auch die Hälfte der Zeit mit den Kindern zu Hause zu bleiben, zum Beispiel.
Ja.
Also ich sehe da nicht nur einen Vorteil für die Frauen, ich sehe da auch voll viele Vorteile für die Männer.
Ja, okay. Also. Ja, verstehe ich den Punkt. Ja, ich denke immer so ein bisschen bei diesem Quotenthema, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass sowieso der Großteil der Menschen halt, ob bewusst oder unbewusst, halt vom System generell unterdrückt wird. Also wir sind eigentlich alle Lohnsklaven, wir sind alle auf einer sehr niedrigen Ebene unterwegs. Und ich denke mir halt, für mich persönlich erschaffe ich mir halt eine Situation, in der ich halt einerseits halt genug Geld verdiene, um über die Runden zu kommen und andererseits halt gleichzeitig auch über meine, irgendwie meine Talente ausleben kann und halt versuche, mich selbst zu verwirklichen. Und ich glaube, dass ich das gerne halt für mich selber jetzt ohne Quote hinbekommen möchte. Also, dass es wirklich halt zu 100% so aus meiner Kraft entstanden ist und halt nicht von dem System, dass das System mir quasi erlaubt, das zu machen, sondern ich möchte es halt von innen heraus irgendwie nach außen bringen. Und dann glaube ich auch halt, dass ich eine viel langfristigere Stärke in mir trage, um das dann auch in der Zukunft weiterzugeben und auch da ein Mindset zu erschaffen, dass mir das halt niemand mehr wegnehmen kann.
Ja, das verstehe ich voll. Aber ich denke, dass das wahr ist, dass wir alle natürlich durch das System eingeschränkt sind, aber manche eben mehr als andere und Frauen schon ganz klar noch mehr als Männer. Also auf eigene Kraft ist ja sehr relativ, weil wenn ich auf eigene Kraft studiere, ist das die eigene Kraft, die ich aber durch alle meine Vorteile als niederländische Frau, die aufgewachsen ist in einer Akademikerfamilie, sind das ganz andere eigene Kräfte als bei jemand anders. Und so sind das bei Männern auch andere eigene Kräfte. Deswegen ist diese Quote quasi da, um jede gleichere Chance auf eigene Kräfte zu geben.
Okay.
Denke ich.
Ja, da können wir doch irgendwie, vielleicht nicht heute, aber in Zukunft auf jeden Fall einen Kompromiss ausarbeiten. Und dann sagen wir, das wird jetzt so gemacht und dann geht's weiter. Oder
nicht? Ja, fände ich super.
Ja, finde ich geil. Also ich finde es auf jeden Fall, der erste Schritt dazu ist ja auf jeden Fall, dass halt Menschen miteinander reden und kommunizieren und Verständnis füreinander aufbauen.
Genau, und ich finde auch, also ich habe jetzt hier dieses Thema Feminismus natürlich aufgegriffen, weil es mich auch persönlich beeinflusst.
Genau.
Aber ich finde, man kann genauso gut über das Thema Klassismus also reden. Das ist ja auch ungleiche Verteilung oder Rassismus oder so. Ne? Also da hast du schon recht. Das ist, alle werden irgendwie von dem System natürlich entweder befördert oder weniger, mehr befördert oder weniger.
Was hältst du eigentlich von der Migrationspolitik, sage ich mal? Also zum Beispiel, ich habe Vorfahren aus dem Iran und da könnten wir auf jeden Fall sehr viel mehr Feminismus aktuell gebrauchen, sage ich mal. Und mir ist halt aufgefallen, dass bei vielen linken Bewegungen halt das oft Hand in Hand geht, dass man halt sagt, okay, wir supporten alle möglichen Religionen, vor allem jetzt auch den Islam, ist ja ein präsentes Thema in Deutschland und gleichzeitig versuchen wir halt Frauen zu empowern. Und da ist jetzt die Frage, ob du da einen Widerspruch siehst oder denkst du, das kann Hand in Hand gehen?
Ja, vielleicht ist das mehr oder weniger, was ich gerade versucht habe zu sagen, dass ich eben dieses Thema Feminismus jetzt in diesem Song verarbeitet habe, aber dass das sollte Hand in Hand gehen. Ich denke auch, dass jeder, der überzeugt sagt, ich bin Feminist, dass das auch okay, nee, das kann jeder, kann ich ja gar nicht benutzen. Das nehme ich wieder zurück. Aber für mich ist das gleich, dass wenn man Frauen emanzipieren möchte, dann müsste man auch eigentlich die Gleichberechtigung von allen Menschen emanzipieren möchten.
Ja, klar.
So, oder wie meinst du, habe ich die Frage falsch verstanden? Also ich denke, das sollte halt Hand in Hand gehen.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Also finde ich auch. Nur die Frage ist halt, ob man dann zum Beispiel durch Pro-Islam da nicht auch irgendwie eine konträre Bewegung pusht.
Ja, das ist natürlich total schwierig. Okay, wie ich das zum Beispiel sehe, meinst du zum Beispiel mit dem Kopfbedeckungverbot und was das zum macht Beispiel mit den Frauen und so? Ja, das ist super kompliziert. Da bin ich, muss ich sagen, da bin ich echt froh, dass ich Sängerin bin und keine Politikerin. Weil das finde ich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ist es jetzt eine Emanzipierung, dass die Frau das tragen darf Oder generell bin ich natürlich dagegen, dass Frauen das tragen müssen. Wenn die das jetzt selber will, soll sie auf jeden Fall gestattet werden, das zu machen. Dann ist die Frage, wie frei ist ihr Wille in diesem Wollen? Das ist sehr philosophisch. Kann man das einschätzen, ob sie das wirklich will? Ich denke, da muss man dann doch danach gehen, was diese Frau sagt. Ja. Also wenn sie sagt, dann finde ich auch, sollte man das gestatten.
Dann auf jeden Fall, falls das jemand hört, der sich da ein bisschen mehr mit der Thematik auskennt. Ich hätte mega Bock auf eine Folge halt mit jemandem, der da vielleicht auch Erfahrungen direkt aus erster Hand berichten kann. Weil für uns ist es natürlich ultraschwierig, sich da in diese Lage hineinzuversetzen.
Genau, voll.
Was denkst du denn so, was sind so die großen oder die größten philosophischen Fragen unserer Zeit oder was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Worauf kann man sich einstellen? Was wirst du noch so besingen in Zukunft?
Ach ja, okay, was ich besingen werde, das wird wahrscheinlich, also weiß nicht, ob das die größten philosophischen Fragen der Zeit sein werden.
Okay.
Weil worüber ich singe, hat schon meistens auch wirklich eine sehr emotionale Komponente. Ich glaube, für unsere Zeit wird Ethik extrem wichtig sein. Was sind unsere Vorstellungen von Menschlichkeit eben? Was sind Werte, wonach wir leben? Nicht nur auf der technologischen Entwicklung, sondern auf dieser Ebene, sondern natürlich auch demografisch. Wie geht es weiter mit der Klimawandel? Was für demografische Folgen wird das haben? Und was sind eben unsere Werte? Also ich finde Ethik super spannend als philosophische Abzweigung. Ja. Und auch in Zusammenspiel mit dem Kapitalismus oder mit dem Neoliberalismus und
Findest du gut?
Ich glaube, dass da sehr viele Punkte sind, worüber wir mehr nachdenken können. Ich glaube, das geht nicht immer so zusammen. Oder finde ich das gut? Was finde ich gut? Ob ich den Kapitalismus gut finde?
Ja, genau.
ich finde, dass der Kapitalismus sehr viele schlechte Auswirkungen hat, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ja bis jetzt, was sollte dann das bessere System sein? Žižek sagt ja immer, Kommunismus, letztendlich ist Kommunismus die Antwort. Sehr schwierig.
Ist das auch
ich komme
Antwort?
Aus einem sehr liberales Land, ne, den Niederlanden.
Ja.
Ist das auch meine Antwort? Nee.
Nee. Ich dachte schon.
Nee, auf gar keinen Fall. natürlich nicht. Ich denke, dass das finde ich auch spannend, was du da sagst, aber ich denke, dass die Art, wie sich der Kapitalismus entwickelt hat mit den ganzen Monopolen, dass das
ist ja schon kommunistisch irgendwie.
Ja, genau. Es hat ja diese Freiheit nicht mehr, die der Kapitalismus eigentlich eröffnen will oder wollte. In der Musik sieht man das natürlich extrem krass mit Spotify, mit Eventim heißt das in Deutschland, ne?
Ja, für Tickets.
Genau.
Ist das auch eine Mafia, oder?
Ja.
Okay. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht.
Also. Ja, das ist ganz extrem. Die haben mit alle großen Veranstaltungsorten mittlerweile in der Welt, glaube ich, aber auch in Deutschland. Eventim in Deutschland und auf Englisch heißt es Ticketmaster, glaube ich. Müssen wir nachschauen. Haben die eigentlich wie Lieferando mit Essen geht das, so ist das bei Eventim mit Ticketverkauf und Locations. Also wenn du als große Musikerin oder Künstlerin ein Location buchst und du willst ein Konzert spielen, musst du zum Beispiel die Arena hier hat Verträge mit Eventim, du musst dann die Tickets über Eventim verkaufen, die nehmen sehr viel Einnahmen, eine sehr große Teil der Einnahmen nehmen die, es gibt.
Wie viel nehmen die?
Ich glaube 19% oder so. Aber ich glaube, das ist auch wieder eine Verabredung pro Agentur, also unterscheidet sich pro Location.
Okay.
Das heißt, ich das verstanden habe.
Dadurch kommen also nicht gerade die Einnahmen rein durch die Songs bei Spotify ja sowieso nicht, ne?
Ja.
Also da muss man ja, glaube ich, erstmal eine gewisse Schwelle an Streams überschreiten, dass sich das überhaupt lohnt.
Ja, das ist ganz...
Auf welchem Weg kann man dir denn dann Geld zukommen lassen im besten Fall? Hast du Merchandise oder kann man was spenden? Oder?
Merchandise ist noch in Entwicklung.
Oh, okay.
Stimmt, was spenden kann man jetzt auch noch nicht. Sollte ich das einrichten vielleicht?
Ja, warum nicht? Vielleicht würde ja mal jemand was rüberwachsen.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, genau. Also, ja, was denkst du denn vom Kapitalismus?
Boah, schwierig. Ja. Ich sehe das eigentlich so wie du. Also ich glaube halt, dass das System jetzt gerade sowieso einigermaßen crasht. Also da muss man ja kein großer Philosoph für sein, um das zu erkennen. Und ich habe ja eben auch schon mal angedeutet, dass ich halt glaube, dass Kapitalismus im Endstadium sowieso in irgendeiner Form in Kommunismus übergeführt wird. Ich finde, man erkennt das ja auch so ein bisschen daran, dass jetzt so die ultragroßen Silicon Valley-Firmen halt sehr eng auch mit China zusammenarbeiten oder zumindest zusammengearbeitet haben oder ihre Experimente halt dorthin verlagert haben. Und ja, ich weiß, von daher kann man, glaube ich, nicht, also in der Theorie ist es vielleicht gut, genauso wie auch Kommunismus in der Theorie vielleicht gut ist, aber ich bin halt einfach gegen totalitäre Strukturen und die haben wir da auf jeden Fall bei beiden Seiten. Und ich denke, also ich denke immer, wenn man jetzt ein optimales Wirtschaftssystem bauen wollen würde, dann könnte man sich zum Beispiel ein Beispiel nehmen an Wäldern, weil das ist ganz spannend, dass wenn im Wald, oder ich weiß nicht, ob das in allen Wäldern so ist, aber habe ich auf jeden Fall mal gehört bei dem Naturphilosophen Erwin Thoma, kann ich empfehlen an der Stelle, dass wenn die eine Wasserknappheit haben und ein Baum dadurch irgendwie zu kämpfen hat mit seinem Überleben, dass dann die anderen Bäume automatisch ein bisschen weniger Wasser verbrauchen, sodass der eine wieder ein Teil davon sein kann, weil nämlich auch jeder Baum wichtig ist für das Überleben des ganzen Waldes, weil wenn dann jetzt ein großer Baum umfällt, dann entsteht halt ein Loch im Wald und dadurch ist es dann schwieriger für den Wald irgendwie am Boden das Wasser zu konservieren oder das verdunstet schneller und dann hast du halt so eine Abwärtsspirale.
So.
Und wenn man da irgendwie sich inspirieren lassen könnte und ein Wirtschaftssystem schafft, das halt einerseits darauf achtet, dass halt auch die Kleinsten irgendwie heranwachsen können und dass aber auch die Großen, die halt das System tragen, überleben, dann fände ich das schon ganz cool. Aber okay, ich habe echt überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Finanzscheiße. Also, da finde ich, das müssen andere machen. Da habe ich nur kurz hier so einen Denkanstoß weitergeleitet von Erwin.
Ja, voll schön.
Ja, ich finde mal von der Natur lernen, also kapieren und kopieren, das ist eigentlich ein geiler Ansatz.
Ja.
Ja, der Erwin Thoma hat auch mal ein Haus gebaut. Oder das war kein Haus, sondern ein Filmarchiv in Graz oder so. Und da ist die Herausforderung, dass die halt so alte Filmrollen haben. Und die müssen immer auf eine bestimmte Temperatur gekühlt werden, weil die sonst erodieren und halt kaputt gehen über die Zeit. Und da haben die halt an einem Ameisenhaufen erkannt, dass die so ein Haufen in der Mitte, oder nicht in der Mitte, aber da, wo halt die Königin liegt, immer eine konstante Temperatur ist, damit die Eier nicht verderben oder so.
Ja.
Genau, und das ist halt unabhängig davon, ob das jetzt irgendwo in einem Berg ist, wo es drauf schneit, oder ja doch, wenn es im Berg schneit, also im Winter ist ja ultra kalt, aber im Sommer kann es ja auch ultra warm werden. Und trotzdem ist halt durch die Struktur, wie so ein Ameisenhaufen gebaut wird, an diesem bestimmten Punkt immer 2 Grad oder was weiß ich wie viel. Und dann haben die halt dieses System, wie das zusammengesteckt ist, irgendwie kopiert und auf dieses Filmarchiv draufgebaut und haben das dann einige Jahre ohne externe Kühlung geschafft, dass da drin immer die konstante Temperatur ist. Also sowas finde ich halt richtig geil.
Ja, super cool.
Du hast dich ja auch so ein bisschen offenbart durch deine Musik, ne? Ist ja klar. Jetzt hast du gerade auch schon mal erzählt von negativen Erfahrungen da im Bekanntenkreis. Hast du auch schon mal so richtig negative Kommentare bekommen oder wie ist so das Feedback? Weil es ist ja schon...
Ist ja
schon was anderes, als jetzt auf einem Konzert zu spielen und da würde jetzt keiner aufstehen und sagen, du bist scheiße oder so. Aber im Internet passiert das ja schon manchmal.
Ja, das war ganz witzig, weil ich komme ja, also ich komme aus der Klassik, ich habe klassischen und Operngesang studiert und das ist natürlich so eine Welt für sich, einfach sehr, sehr kleine, kleine musikalische Welt eigentlich mit einem ganz bestimmtes Publikum. Und das hat sehr wenig, obwohl es jetzt ein bisschen mehr wird, aber hat sehr wenig mit Außenwirkung zu tun und man versucht wirklich ein perfektes Instrument zu sein eigentlich.
Ja.
Und ich habe jetzt letztes Jahr oder so, diesen September, habe ich angefangen, auf Instagram so ein paar Sachen zu veröffentlichen und meine eigene Musik, die ich auch alleine geschrieben, alleine produziert habe. Das war für mich ein großer Schritt, weil normalerweise hatte ich immer noch eine Band dabei oder ich hatte ein Duo mit Kontrabass und Gesang. Und dann ist man immer zu zweit und das haben wir gemacht und wir haben uns diese Musik ausgedacht. Und jetzt war das wirklich, ich habe das gemacht, ich habe das ausgedacht, ich habe das, ne? Und das fand ich sehr spannend am Anfang. Man muss sagen, wirklich, am Anfang hatte ich nur positive Reaktionen. Da waren natürlich aber dann auch meistens Leute, die mich kannten.
Ja.
Und dann irgendwann gab es ein paar Videos, die ein bisschen den größeren Publikum erreicht haben. Und da waren dann zwischen, keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt nicht so eine Ahnung, wie viele Reaktionen, aber zwischen 100 Reaktionen war dann vielleicht 3 so oder 4 total negativen.
Ja.
Aber irgendwie, ich hatte dafür ein bisschen Angst, als ich das hochgeladen habe, das erste. Und weil da so viel Positives darauf zurückkam, habe ich da irgendwie nicht so drauf geachtet. Ich muss auch sagen, wenn ich was hochlade, versuche ich nicht richtig zu schauen.
Ja.
Ich vergesse es manchmal auch ein bisschen. Und wenn ich das dann, als ich das dann gesehen habe, dann waren das aber auch fast ein bisschen witzige Sachen. Einer hat zum Beispiel geschrieben, du drückst den Knopf und es ändert sich nichts. Aber es sollte sich ja auch nichts ändern, weil ich habe quasi auf den Knopf gedrückt, um was einzustellen, was ich dann 10 Sekunden später anspiele. So, und solche Sachen kam halt häufiger, dass halt so ultra klar war, dass das dann einfach nicht verstanden wurde oder so.
Ja.
Also, ja, und mir ist ja auch schon klar, dass im Internet, dass das alles komplett anders ist.
Ja.
Also in der echten
Welt. Aber das hat dich jetzt nicht irgendwie mal traurig gemacht oder dass du dachtest, oh, was habe ich da gemacht?
So. Nee, eigentlich nicht. Ich muss schon sagen, bei einem Video war, das war ganz witzig, weil ich bin wirklich nicht so bewandert in der Internetwelt. Ich war kein Kind oder Jugendliche, die immer im Internet war, so, ne? Gar nicht. Ich war durch Schule und nachher war ich meistens am Singen, so. Und da war dann so eine Reaktion irgendwie, this lady has hair under her armpits and bla bla bla. Und ich habe das so gesehen und ich war so, hä? So, naja, ich fände es auch nicht schlimm, wenn ich Haare hätte, ne? Aber sowieso, so, hä? Und dann meinte ein Freund von mir so, ja, das ist eine normale Reaktion im Internet. Willkommen im Internet. Und ich so, ah, okay. So.
Das ist auch manchmal
ich war da gar nicht bekannt mit. Also, nee, ich habe zum Glück irgendwie keine keine sehr persönliche, aber ich könnte das, glaube ich, auch gar nicht so persönlich nehmen, wenn jemand mir das schreibt aus weiß ich was wo, der mich nicht kennt, der meine Musik nicht mag und der mein Gesicht nicht mag, das ja, soll er oder sie dann machen. So.
Ja.
Ich kann das gar nicht so persönlich nehmen bis jetzt. Toi, 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 vielleicht kommt bald irgendwas, was mich total vom Hocker haut, aber bis jetzt habe ich es noch nicht so gespürt.
Ich habe das manchmal letztens noch. Das war ultra witzig. Da habe ich halt auch so einen Teaser hochgeladen und da habe ich halt über irgendeine Theorie von so verschiedenen Bewusstseinsstufen gesprochen. Da ging es auch um Psychedelika, dass du halt, wenn du bestimmte Substanzen einnimmst, halt quasi dadurch einen kleinen Sprung machen kannst und dann wieder zurückfällst, wodurch dann Depressionen entstehen können.
Ja.
Also es ist so eine Theorie halt. Ne? Ich habe halt nur gesagt, es gibt diese Theorie und die sagt das. Und dann hat jemand geschrieben, was laberst du für eine Scheiße, du Hurensohn?
ja, genau. Ist eigentlich einfach witzig, oder? Sowas. Ja.
Das fand ich ultra lustig. Ja, aber ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, so, dass ich es halt, also ich liebe halt sowieso jeden Musiker, jeden, der irgendwas macht und gerade halt noch so irgendwie am Anfang steht, ob du da vielleicht noch so ein paar motivierende Worte mitgeben kannst, weil offensichtlich muss man jetzt ja nicht so viel Angst haben vom Internet.
Ja,
aber ich glaube, es gibt halt ganz viele Leute da draußen, die haben irgendwie Ideen oder machen Musik zu Hause, habe ich ja auch ultra lange gemacht und bringen aber nie was raus und das ist auch schade.
Ja, das ist total schade. Ich habe selber auch spät angefangen, eigene Musik zu schreiben und das versuche ich jetzt wirklich alle, also auch Gesangsschülerinnen oder so, die ich habe, StudentInnen, nahezulegen, einfach mal was zu schreiben. Ich hatte immer einen großartigen Jazzklavierlehrer und der hat gesagt, okay, versuch mal einen Song zu schreiben und Und dann meinte eine andere aus dem Kurs so, ja, aber ich weiß nicht wie. Und dann hat er erklärt so, ja, okay, dann spielst du einen Ton und dann denkst du, klingt gut, schreibst du auf. Und dann spielst du noch einen Ton und denkst, oh, klingt auch gut, oh, schreib ich auch auf. So. Und aber ich meine, es ist natürlich komplett simplifiziert, aber letztendlich ist es das, du kannst es einfach aufschreiben, was du schön findest. Oder du kannst es aufnehmen, wenn du es nicht aufschreiben kannst, auch kein Problem.
Ja.
So, und es gibt keinen Grund, es nicht zu machen. Also, oder das rauszubringen, es wird höchstwahrscheinlich eigentlich nur positive Reaktionen geben. Und das ist natürlich eins der guten Sachen von diesen ganzen Digitalisierung und Globalisierung. Was ich ganz am Anfang vom Podcast meinte, wenn du es gut findest, dann gibt es auch andere Leute, die das gut finden.
Ja.
So, du bist ja ein Mensch und wir sind alle besonders und einzigartig.
Sehr besonders.
Sehr besonders. Ja. Aber es gibt natürlich Leute, die uns sehr, 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 sehr ähnlich sind. Und dass du das magst, das heißt, dass es auch andere Leute gibt, die das mögen. Also, ja, ich würde versuchen, das nicht zu sehr anzugleichen an Sachen, die du denkst, dass sich gehören, sondern wirklich zu schreiben und rauszubringen, was du gut findest. In der Form, die du es gut findest.
Ja.
Ja.
Ich würde sagen, wenn Milene das sagt, dann solltet ihr das auch unbedingt machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ihr könnt mir das auch gerne immer mal schicken. Also irgendwie haben Leute angefangen, mir ihre Musik zu schicken, was ich ultra geil finde.
Ja, cool.
Ich mache einen kleinen Shoutout zum Beispiel an Poker Streets TV. Das ist, glaube ich, Timbo und Patient. So ein bisschen hausgemachter Deutschrap fand ich ultra geil. Auch
ja, nice.
Sehr systemkritisch, falls du das hörst. Habe ich sehr gefeiert und ja, macht weiter so. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst.
Ja, super gerne. War ein
sehr spannender Austausch.
Jo,
vielleicht sieht man sich ja nochmal. Ich glaube irgendwie schon. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss geben wir uns noch einen kleinen Applaus und dann ist die Folge auch vorbei, oder?
Ja.
Jawohl.
War sehr schön, danke dir.
Ja, danke schön. Schluss.
So.
Geil.